ARD Sounds.
Ich irre über die kleinen Straßen des Messegeländes von Halle an der Saale. Auf der Suche nach dem Eingang.
Hitzewarnung überall. Bahnen fallen aus. Passt irgendwie. Ist wirklich jetzt schon unerträglich, dahin zu kommen.
Auf der Hinfahrt springt mir beim Öffnen der Bahn-App ein Banner entgegen. Hitzewarnung. Lieber nicht reisen, stattdessen kostenlos die Tickets zurückgeben. Es ist diese Art von heiß, die mich seit einigen Jahren nervös macht. Als unheimlicher Vorbote einer immer wärmer werdenden Welt. Irgendwann habe ich den Eingang gefunden. Keiner steht draußen, alle haben sich nach drinnen verzogen.
Ja. Hallo, wollen Sie mein Ticket sehen?
Hallo.
Okay, alles klar.
Akkreditierungen für die Presse waren nicht möglich. Ich habe mir also einfach ein Ticket gekauft. Innen ein kleiner Empfang mit einem Aufsteller. Europäisches Institut für Klima und Energie. Kurz EIKE. Gelber Grund, blaue Sterne, sieht sehr seriös aus. Wegen der Verwirrung um den Weg bin ich etwas spät dran. Drinnen geht es schon los.
Mr. President, tear up this 1992 UN Treaty.
Eine große Halle, Tische zu langen Reihen aufgestellt, rund 150 Menschen sitzen da und lauschen sehr aufmerksam. Auf der Bühne ein Mann, extra angereist aus Washington D.C.
But the media still blames Trump for bad weather, so forget CO2 causing bad weather. It's Donald Trump.
Er setzt den Ton für die nächsten Tage. Trump, sagt er, werde ja mittlerweile sogar für schlechtes Wetter verantwortlich gemacht. Dabei, sagt er, keine Regierung der Welt könne irgendetwas gegen die Klimaveränderung tun. So steht es auch auf den Konferenzschreibblöcken, die hier ausgegeben werden. Die Natur, nicht menschliche Aktivität, bestimmt das Klima, steht da drauf. Und so langsam, das ist die Pointe auf der Bühne, so langsam treut es wirklich allen. Nobody cares. Klima ist allen egal. Es ist, sagt er in seiner Rede, auch sein Erfolg, dass das Klima nicht mehr so ernst genommen werde. Unser aller Erfolg hier in dieser Halle.
And that's where we are right now. I think this has to be a celebratory moment, even if you're not happy.
Ein Moment des Feierns sei das. Ich erlebe hier etwas, vor dem ich fast vergessen hatte, dass es das gibt. Politischen Optimismus. Der Glaube, dass es im Großen und Ganzen schon irgendwie richtig läuft. Vor allem mit Blick auf die Klimapolitik.
Thank you very much. I'm happy to take you.
Von der Bühne geht das seltsame Gefühl aus, in den USA, da läuft es schon super. Jetzt bringen wir unsere Erfolge nach Deutschland. Die Hitze spürt man zunehmend auch in der Messehalle. Es ist mittlerweile so warm, dass die Klimaanlagen den Raum kaum mehr kühlen können. Die Moderatorin der Konferenz fordert die Teilnehmer auf, nach rechts zu rücken, näher ran an die Klimaanlagen und genug zu trinken. Hier auf der EIKE-Konferenz begegnen wir in Gesprächen und in den Vorträgen ein Argument immer wieder. Klimakrise gibt es eigentlich nicht.
Für mich ist nicht die Frage, nicht, ob Klima existiert. Klima wandelt sich auch immer. Es geht um die Frage, stimmen diese CO2, ich sage jetzt mal ein bisschen polemisch, Katastrophen- oder Weltuntergangsmodellierung?
Wird es jetzt eigentlich heißer oder nicht?
Sind Sie Meteorologe oder ich? Also, ja.
Oder, wenn die Erde doch heißer würde, wir sind nicht dran schuld.
Dieser geringe Anteil an CO2, sage ich hier ganz deutlich, hat keinerlei messbare Auswirkungen auf das Klima.
Die steigende CO2-Konzentration in der Luft, schlicht gut für den Planeten, für die Pflanzen, für uns alle.
CO2 ist Leben, meine Damen und Herren. Und deswegen Freispruch für CO2.
Ich erlebe in den zwei Tagen hier einen eigentümlichen Stolz. Ein Gefühl von, über Jahre habt ihr uns ausgelacht. Aber jetzt sehen es ja alle. Am Ende, wenn es drauf ankommt, kümmert sich eh keiner ums Klima. Also hatten wir vielleicht doch recht. Also wenn Sie aus dem Fenster gucken und ich sage, draußen ist es zu heiß, würden Sie sagen,
Nee, es geht ja nicht. Heiß ist wissenschaftlich, aber zu heiß ist eine moralische Wertung. Also wir haben nicht Tod durch Klima, sondern Tod durch nicht funktionierende Klimaanlagen.
Irgendetwas daran verunsichert mich, beunruhigt mich. Diese Leute, denen ich hier in den nächsten Tagen begegne, sind häufig ziemlich sympathische Nerds. Das meiste Wissen haben sie sich selbst nächtelang angelesen. Sie kennen Klimakurven, Messdetails oder haben die alten Ägypter studiert. Und irgendwie frage ich mich, wie kann es eigentlich sein, dass wir zu so unterschiedlichen Schlüssen gekommen sind? Woher kommen die Argumente, die sie hier Vortrag für Vortrag wiederholen? CO2 ist gut, Klimawandel gibt's nicht, wird schon irgendwie gut gehen. Diese Sätze sind hier nicht erfunden worden. Sie sind Jahrzehnte alt, in die Welt gesetzt, getestet, immer wieder wiederholt. Von einer PR-Maschine, die so geölt läuft, weil sie längst erprobt ist. Beim Tabak oder beim Alkohol. Wir erzählen die Geschichte dieser Industrie und ihres eigentlichen Produkts. Zweifel.
Ich bin in die falsche Richtung gelaufen.
Auch ich verirre mich manchmal im Laufe dieser Geschichte. In US-amerikanischen Vorstädten, wo irgendwie alles gleich aussieht. Und in Metropolen, wo einfach viel los ist.
Oh, sorry. I'm not thinking about the audio, right?
Wir sind für diesen Podcast dem Zweifel hinterhergereist. Zu Menschen, die seit Jahrzehnten daran arbeiten, dass wir ihr Geschäft nicht stören. Also das Geschäft mit fossilen Brennstoffen.
PR-Efforts, channeling tons of money into very few people.
Was sie dafür tun, sie organisieren sich, nehmen Einfluss, auch auf uns.
And they have an infinite amount of money and you just never know.
Eine Lobby- und PR-Maschine mit unendlich viel Geld.
I actually think it's evil. Just plain evil.
Wer steuert diese Maschine? Oder läuft sie inzwischen ganz von allein? Ich bin Janne Knödler.
Und ich bin Patrick Stegemann.
Und das ist Reich, das Geschäft mit dem Zweifel. Episode 1: Gott, Mütter und Apfelkuchen. Unsere Geschichte beginnt an einer Haustür in einem Vorort von Washington, D.C.
Are you Jan?
Yes, I am. Hi, yes, sorry, the bus was in traffic.
Mit einer Frau, die irgendwie aus Versehen eine große Industrie herausfordert und in die Knie zwingt. Und dann etwas tut, womit niemand rechnet. Aber erstmal springt ein wuscheliger Hund aus der Tür.
Oh, don't worry about it. Cuddles is very friendly.
Cuddles?
Yes.
Und an mir hoch.
Very friendly and very fluffy.
He is, he's the light of my life.
Die Besitzerin des Hundes, Candace Leitner, 80 Jahre alt.
How are you?
Oh, fine, busy.
Yes?
Candace Leitner hatte ein bewegtes Leben. Ihre Geschichte wird einmal einem Mann gehören, der daraus ein Geschäft macht. Aber der Reihe nach. In ihrer Kindheit zieht sie oft um. Ihre Eltern arbeiten beim Militär. Den letzten Umzug mit ihren Eltern macht sie nach Deutschland. Ein bisschen Deutsch kann sie bis heute.
I can say sprechen Sie Deutsch.
Yes.
Sie Bratwurst mit Butter.
Das Wichtigste aber, was bleibt?
I was only there a year. That's where I got pregnant, was in Germany.
Oh.
Ist das Ergebnis einer Liebschaft. Candace wird in Deutschland schwanger. Zurück nach Kalifornien geht sie allein.
I found out I was having twins and I didn't know what to do. I was only 19.
Candace ist gerade 19, schwanger mit Zwillingen und ziemlich allein in der Welt. Sie schlägt sich durch. Eine alleinerziehende Mutter ist damals, es sind die 70er, ziemlich ungewöhnlich.
And do you have a picture up of Carrie?
Ich frage sie, hast du Bilder von den Zwillingen?
Here, this is my daughter Serena. That's me. This is Carrie. This is Carrie and Serena.
Carrie und Serena. Auf den Fotos sehen die beiden frech aus. Sommersprossen, rotbraune Locken, blitzende Augen.
Can you tell me what Carrie was like?
Oh yeah. Carrie was 4 minutes older than her sister Serena.
Carrie ist die ältere der beiden.
She was always kind of a leader. Everybody loved her, especially adults. She was funnier than hell and would imitate people.
Sie ist lustig, eine Anführerin, die es liebt, andere zu imitieren.
You know, she'd come home and imitate her teachers or her school friends.
Jedes Jahr am 1. April, erzählt Candace, geben sich die beiden als die jeweils andere aus, verwirren Lehrer und Mitschülerinnen.
That was them.
Ein Samstag in einem Vorort in Kalifornien. Es ist der 3. Mai 1980. Die beiden Töchter von Candace sind Teenies. Diesen Teil der Geschichte hat sie schon oft erzählt. Das merkt man schnell. Sie erzählt nur das Nötigste.
She was walking inside a bicycle lane to a Catholic school carnival.
Carrie, damals 13, ist zu Fuß unterwegs zu einem Kirchenfest. Die Kinder gehen jedes Jahr hin. Sie geht auf dem Fahrradweg. Da kommt hinter ihr ein Auto.
And so he hit her from behind. He threw 125 feet. He left her in the road to die and continued home.
Das Auto trifft sie von hinten, schleudert sie durch die Straße. Der Fahrer hält nicht an, fährt einfach weiter. Carrie stirbt noch am gleichen Tag. Vier Tage nach dem Unfall bekommt Candace einen Anruf. Der mutmaßliche Fahrer wurde gefasst. Seine Frau hatte das Blut am Auto gesehen, die Schäden, und die Polizei gerufen, erzählt Candace.
He was drinking at a bar, unfortunately, which was in the neighborhood.
Er hatte in einer Bar in der Nachbarschaft getrunken. Nach dem Unfall war er wohl einfach nach Hause gefahren und hatte sich schlafen gelegt. Am Abend dieses Anrufes fährt Candace mit ihrer Schwester in ein Restaurant. Sie kommen vorbei an dem Ort, wo der Unfall war. Einige Polizisten stehen noch da. Alles ist mit gelbem Tape abgeriegelt.
And I ran up to them and I said, are you investigating the death of Carrie Lightner? And they said, yes. And I said, well, I'm her mother.
Die Polizisten sagen ihr, der Fahrer wurde schon 4-mal wegen Alkohol am Steuer festgenommen. Am Tag des Unfalls war er auf Kaution auf freiem Fuß.
And then I looked at them and I said, well, how long will he go to prison? Well, how long will he go to prison for killing my daughter? And they said, oh, he won't go to prison. You'll be lucky if he sees any jail time, because that's the way the system works.
Ins Gefängnis? Sie könne froh sein, wenn er überhaupt in Untersuchungshaft kommt. Fälle wie Carries gelten damals eher als bedauerliche Unfälle. Richter sind nachsichtig. Mindeststrafen gibt es nicht. Betrunken Autofahren ist damals halt leider ziemlich normal. Nach dem Gespräch steigt Candace wieder ins Auto zu ihrer Schwester. Was der Polizist da gerade gesagt hat, dass es keine Konsequenzen geben soll für den Tod ihrer Tochter, jedenfalls nicht für den Täter, das lässt sie den ganzen Abend lang nicht los.
And my sister looked at me and she said, Candy, I know you well. You're not going to let this go. And I said, you're right, I'm not.
Die Schwester sagt, so einfach gibst du doch nicht auf.
Nobody kills my child and gets away with it.
An diesem Abend beschließt sie, etwas zu tun. Und dieses Etwas heißt MAD. Das ist Englisch für wütend, aber auch ein Kürzel. Mothers Against Drunk Driving. Mütter gegen Alkohol am Steuer. Als sie anfängt, hat sie keine Ahnung, wie sowas gehen soll. Eine Bürgerbewegung gründen. Auch deswegen ist ihr vermutlich nicht klar, dass sie sich ziemlich mächtigen Interessen in den Weg stellt. Überhaupt, von Politik weiß sie damals wenig.
So I didn't know the difference between a Republican or a Democrat.
Sie ist noch nicht mal als Wählerin registriert. Als eine Freundin vorschlägt, sich mit dem Staatsanwalt, dem Attorney General, zu treffen,
I said, well, how many stars does he?
Fragt sie, wie viele Sterne hat er denn?
And so,
oh, because he's called the Attorney General, like a general. Yes, of course.
Bei Attorney General, also Generalstaatsanwalt, denkt sie an einen General der Armee. Sie besorgt sich ein dickes Buch, Die Gesetze Kaliforniens. Es wird zu ihrer Nachtlektüre. Candace vertieft sich ganz in ihre Arbeit. Ihren Job, Immobilien verkaufen, hört sie auf. Sie ist jetzt Vollzeitaktivistin. Im August hält sie ihre erste Pressekonferenz. Nachbarn stellen Tische auf und sammeln Unterschriften für strengere Regeln für Alkohol am Steuer. Mit einer Freundin fährt sie nach Sacramento zum Büro von Kaliforniens Gouverneur, um ihn von ihrer Idee zu überzeugen. Der hat keine Zeit für sie. Aber statt aufzugeben, kommt sie einfach wieder und wieder. Fast jeden Tag fährt sie jetzt in die Hauptstadt Kaliforniens, wartet stundenlang vor seinem Büro. Und jedes Mal scheinen sich mehr Menschen für sie zu interessieren. Sie gibt ihr erstes Radiointerview und sie merkt, sie bekommt richtig Aufmerksamkeit. Bald ist sie im Fernsehen.
I mean, we did Nightline a lot with Ted Koppel.
This is ABC News Nightline. Reporting from Washington, Ted Koppel.
I had such a crush on him.
She's the founder of MAD, and I want all of you to welcome Candy Leitner. Candy.
Nach außen gibt Candace die Aktivistin. Professionell, kämpferisch. Bloß keine weinende, hysterische Frau sein.
I only cried in public once.
Ein einziges Mal weint sie in der Öffentlichkeit. Im Frühstücksfernsehen. Good Morning America. Am Ende schaut der Host sie an.
He said, who takes care of you?
Wer kümmert sich eigentlich um dich?
And I just broke down and cried. I had to shut the camera off and take a break. I couldn't stop crying.
Die Aufnahme brechen sie ab. Candace kann einfach nicht mehr aufhören zu weinen. MAD wächst und wächst. Aus der Initiative einer trauernden Mutter wird eine ganze Bewegung gegen die Interessen der Alkohollobby. Bald hat die Organisation über 300 Ableger, hunderttausende freiwillige Helfer und Spender. Eine echte Grassroots-Bewegung. Nur 3 Jahre nach dem Tod ihrer Tochter ist Candace berühmt. Als die Frau, die von ganz unten das Land politisch verändert. ...1984 steht Candace Leitner in Washington D.C. im Rosengarten vom Weißen Haus. Zwischen lauter Männern in Anzug und Krawatte. Sie fällt auf in einem leuchtend roten Zweiteiler. Präsident Ronald Reagan und sein Vize George Bush Sr. kommen aus dem Weißen Haus flaniert, vor die versammelte Presseschar. Reagan stellt sich an ein Rednerpult. Er reibt sich die Augen. Sagt,
that's not emotion, that's that light right there in front of me.
Das liegt nicht an den Gefühlen, ihn blende nur das Licht. Dann begrüßt er die hinter ihm aufgereihte Delegation.
Members of the Congress and Secretary Dole, Candy Leitner, all of you who've been fighting this good fight.
Er wird gleich ein Gesetz unterschreiben, für das Candace Leitner die letzten Jahre gekämpft hat. Das Mindestalter für Alkohol soll im ganzen Land vereinheitlicht werden, auf 21 Jahre. Reagan ist eigentlich ein Gegner staatlicher Regulierung, was diesen Tag umso erstaunlicher macht.
So God bless you and I am now going to write instead of talk. I'll sign.
Er setzt sich an einen schweren Holztisch. Candace Leitner steht jetzt direkt neben ihm. Sie schaut dem Präsidenten sehr genau über die Schulter. Ganz so, als könne er jetzt, im letzten Moment, doch noch etwas falsch machen. Doch dann setzt er den Stift an. Candace streckt ihren Daumen hoch, Richtung Publikum. Noch während Reagan unterschreibt, schaut er kurz zu ihr hoch. Beide lachen. Das Gesetz wird dafür sorgen, dass im ganzen Land, bis heute, Trinken erst ab 21 Jahren legal ist. Es ist Candaces absoluter Triumph. Als der Präsident den Füller zur Seite legt, hört man Candace. Danke, sagt sie. Reagan gibt ihr die Hand. Dieses Gesetz, das ist jedem klar, der das sieht, das ist für sie.
Wow, what a story. I mean, thank you so much for speaking with me.
Oh, no, yes. It's my pleasure. Let's go eat.
Yes, okay. So can we
take this on? Ich verbringe einen ganzen Nachmittag mit Candace. Nach unserem Gespräch fahren wir in ein Restaurant, in so einer amerikanischen Outdoor-Mall. Ein italienisches Kettenrestaurant mit laminierter Speisekarte. Wenn Candice Leitner heute von diesen Jahren erzählt, dann lacht sie viel. Es wirkt, als könne sie selbst nicht ganz glauben, dass ihr das gelungen ist, Alkohol ab 21. Und das im Land der Freiheit. Was mich vor allem nicht loslässt, eigentlich hatte sie ja mächtige Gegner. Die Alkoholindustrie wurde schon damals von riesigen Konzernen dominiert. Und die hätten durch Alkohol ab 21 doch total viele Kunden verlieren können. Warum haben die Candice nicht aufgehalten?
Was the resistance to your early work at MAD?
No.
Als sie mit MAD anfängt, da gibt es überhaupt keine Gegenspieler. Und sie erzählt auch warum, mit einer Anekdote.
Because of my naivete, I decided to have a meeting with all the opposition.
Ganz am Anfang, da organisiert sie ein Treffen mit Leuten, die etwas gegen ihre Forderungen haben könnten. Vertreter aus der Alkoholindustrie oder von einer NGO, die für Freiheitsrechte kämpft. Sie erzählt ihnen ihre Geschichte, erklärt, was sie vorhat, fragt irgendwelche Einwände.
Nobody said a word, basically.
Und niemand rührt sich. Candice Leitner sagt, ich will, dass Menschen weniger Alkohol trinken. Und die Alkohollobby sagt so, okay. Später erfährt sie, warum. Nach dem Treffen, als alle wieder ihrer Wege gehen, da flüstern ihre vermeintlichen Gegner sich zu.
I wouldn't touch her with a 10-foot pole.
Candice ist irgendwie unantastbar. Kein guter Gegner für herkömmliche PR-Taktiken.
There's God, apple pie and motherhood. Which is what we became known as, you know, basically.
Es gäbe einfach Dinge, mit denen man sich nicht anlegen sollte. Gott, Apfelkuchen und Mütter. Es dauert über 10 Jahre. Da kommt einer, der traut sich doch, gegen MAD vorzugehen. In den 90er Jahren taucht eine Organisation auf mit fast dem gleichen Namen wie MAD. Sie nennt sich BRADD. B-R-A-D-D. Beverage Retailers Against Drunk Driving. Getränkehändler gegen Alkohol am Steuer. Die Industrie kapert Candices Idee. Sie gründen ihre eigene Bewegung, die fast genauso heißt und scheinbar das Gleiche will. Nur eben ein bisschen anders. Denn die Botschaft von BRADD ist, wir wollen doch auch bessere Regeln. Nur eben vernünftig. In den folgenden Jahren tauchen Anzeigen auf, Werbungen. MAD, heißt es dort, basiere auf Emotionen, nicht auf Fakten. MAD wolle Alkohol komplett verbieten. Und das kann ja keiner wollen. Die Mütter gegen alkoholisiertes Fahren, die seien doch etwas radikal in ihren Forderungen. Hinter den Anzeigen steckt eine weitere neue Organisation. Das American Beverage Institute, ABI. Ein Getränkeinstitut. Das macht über viele Jahre, so nennen sie das, Aufklärungsarbeit.
Hey everybody!
Wie zum Beispiel in diesem Clip aus dem Jahr 2013. Ein Fernsehclip gegen Alkoholmessgeräte.
Now thanks to anti-alcohol activists, all new cars come with alcohol detectors built right into the steering wheel.
Das Institut greift MAD und andere Gruppen an, die Alkohol reglementieren wollen. BRADD und das amerikanische Getränkeinstitut. Die klingen nach seriösen Namen für seriöse Organisationen. Tatsächlich aber steht ein Mann hinter beiden. Er ist kein einfacher Bürger, kein besorgter Vater. Er ist ein PR-Fachmann, der sich bereits einen Ruf erarbeitet hat. Sein Name ist Richard Berman.
Here to explain is Rick Berman. He's the executive director.
Fernsehsender laden Berman gerne ein. Er kann seine Position gut verkaufen.
Good morning, Rick.
Good morning, Allison.
Berman, der Vorsitzende und Gründer des amerikanischen Getränkeinstituts.
Berman's the booze and food industry's 6'4" weapon of mass destruction.
Die Massenvernichtungswaffe der Alkohol- und Nahrungsmittelindustrie wird er hier genannt. Einmal, da wird er in einer solchen Show gefragt, ob es nicht sinnvoll sei, Gästen in Bars ab einem bestimmten Punkt den Alkohol zu verweigern. Seine Antwort: Wenn ein Barkeeper jemandem das Bier wegnehmen darf, wo hört das dann auf? Dann könnte einem ja bald das Dessert verboten werden. Es ist eine maßlose Übertreibung, aber das Bild sitzt. Es sind Auftritte wie diese, die Berman einen Ruf in der Branche verschaffen, ihn bekannt machen und gefürchtet.
I think of him as one of the kings of disinformation.
Ein König der Desinformation, der Fake-Kampagnen und Fake News verbreitet, lange bevor das uns überhaupt ein Begriff war. Seine Gegner nennen ihn deshalb auch
Who's Rick Berman?
Dr. Evil.
Dr. Evil, a guy who has made his whole career about creating front groups to hide from you.
Ein Mann, dessen größte Kunst darin besteht, zu verstecken, für wen er arbeitet und wessen Interessen er dient.
Berman perfektioniert eine Strategie, ein Playbook, an dem schon andere seit Jahrzehnten arbeiten.
Da ist die Strategie Zweifel zu sehen.
Eine Strategie, der wir schon mal begegnet sind, auch wenn wir es nicht gemerkt haben.
Mein Papa sagt,
in der Werbung zum Beispiel,
es gibt gar keine bessere Zigarette auf der ganzen Welt als Royal Star.
Oder eben in der Politik, zum Beispiel, wenn es um die Klimakrise geht.
Leute, die sehr viel Geld damit verdienen, mit fossilen Energien, und ein Interesse haben, dieses Geschäftsmodell einfach noch ein paar Jahre zu verlängern.
In den nächsten Folgen erzählen wir, wie aus einem PR-Trick eine Industrie wurde. Wie sie erst die Tabakkonzerne rettete und dann die Klimaforschung zum Feind erklärte. Und wie ihre Methode unser aller Leben prägt.
Ja, eine komische Geschichte.
Bis heute.
Es ist, also, das sollte nicht im Podcast landen.
Eine Sache noch. 1994. Rick Berman arbeitet da, wir haben es gehört, im Auftrag der Alkoholindustrie. Und greift MAD an, die Mothers Against Drunk Driving. Also die Organisation, die Candice Leitner nach dem Tod ihrer Tochter gegründet hat. 1994, da gelingt Berman, man kann es nicht anders sagen, ein echter Coup. Der so gut ist, dass er noch 20 Jahre später damit prahlen wird.
Yeah, how did you end up working with Rick? He called you? Or?
Rick Berman holt nämlich die Galionsfigur der Gegenbewegung, Candice Leitner, auf seine Seite.
God, this was front page news. I had the press waiting for me when I opened the door to my home.
Ein Triumph für Berman, den er noch Jahre später nutzen wird. Auch um seine Methoden an eine ganz andere Industrie zu verkaufen. Die Öl- und Gaslobby. Nächste Episode bei Reich.
Das war Reich, das Geschäft mit dem Zweifel. Eine Produktion von Cliff in Zusammenarbeit mit der Flow Media Berlin im Auftrag der ARD Klimaredaktion. Reich ist ein Podcast von Serafin Dinges, Marlin Klavs, Janne Knödler und mir, Patrick Stegemann. Technische Produktion, Sounddesign und Originalmusik von Janik Werner. Zusätzliche Recherche von Adrian Breda, Boris Kartäuser, Malte Haas und Linnea Kramer. Besonderer Dank an unsere Kolleginnen von Korrektiv. Elena Kolb und Annika Jörres. Faktencheck Georg Schmidtmann und Katja Schmidt. Executive Producer Patrick Stegemann. Co-Executive Producer Gershrop Biros. Diese erste Staffel ist mit freundlicher Unterstützung von Andan entstanden. Redaktion MDR Peggy Grunwald und Daniel Vogelsberg. Redaktion SWR Tobias Koch. Distribution MDR Peter Heller, Jennifer Schollbach und Tobias Thiergen. Produktionsleitung MDR Jochen Papke. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, erzählt es all euren Freunden, abonniert, bewertet und kommentiert auf der Plattform eurer Wahl.
Und zum Schluss gibt's noch einen Podcast-Tipp von uns. Bleiben die USA ein Einwanderungsland und fahren jetzt wieder mehr Amerikaner mit Achtzylinder statt mit Elektroantrieb? Im NDR-Info-Podcast Amerika, wir müssen reden, beobachtet Ingo Zamperoni, welche Gesetze Donald Trump abschafft. Zusammen mit seiner amerikanischen Ehefrau, der Journalistin Jiffer Bourguignon, analysiert der Tagesthemenmoderator die wichtigsten Schlagzeilen der Woche. Flood the Zone. Das ist das Motto von Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit. Was bleibt hängen in der Nachrichtenflut? Und was geht unter? Hört gerne mal rein. Amerika, wir müssen reden. Zum Beispiel in ARD Sounds und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört.